Begabung unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der Text für die heutige Predigt steht in Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Dort lesen wir: Ein hoher Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohenpriester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hat es sich nicht selbst angemaßt, hoher Priester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich: Du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum Hohenpriester ernannt, zu einem Hohenpriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Amen. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Liebe Geschwister, wir steigen heute Morgen hier in die zentrale Erkläreinheit des Hebräerbriefes ein. Ich sagte das beim letzten Mal schon, diese erstreckt sich von Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 18. Inhaltlich geht es dort um das einzigartige Hohepriestertum von Jesus Christus. In der letzten Predigt, ich hoffe, der eine oder andere kann sich erinnern, behandeln wir den Abschnitt Kapitel 4, Verse 14 bis 16. Und dieser Abschnitt war im Hinblick auf diesen zentralen Hauptteil, in den wir jetzt einsteigen, in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Das beinhaltete einmal oder bezog sich einmal auf den Inhalt, als auch auf seine Funktion. Zunächst zur Funktion. Die Funktion dieser Verse, Kapitel 4, Verse 14 bis 16 für den Hauptteil, war besonders, weil er dessen Einleitung bildete. Ja, mehr noch. Gemeinsam mit dem Abschnitt Kapitel 10, Verse 19 bis 15 rahmte dieser Text den Hauptteil ein, wie zwei Buchdeckel, kann man sagen, oder wie zwei Regalstützen. Beide Texte weisen große inhaltliche Übereinstimmungen auf. In beiden Texten finden wir dieselben Begrifflichkeiten. Also, einmal war der Abschnitt Kapitel 4, Verse 14 bis 16 Einleitung für den Hauptteil. Und gemeinsam eben mit Kapitel 10, Verse 19 bis 25 Rahmen. Also das war einmal die funktionelle Besonderheit des Textes, den wir letztes Mal miteinander betrachtet haben. Aber auch bezogen auf den Inhalt war dieser Abschnitt bemerkenswert, denn dieser Text gab in konzentrierter Form die Kernaussagen des Hauptteils wieder. Diese Einleitung enthielt also keine Belanglosigkeiten, keine leeren Floskeln. Nein, hier fanden sich die zentralen theologischen Schlussfolgerungen des zentralen Hauptteils in gebündelter Form. Ja, ganz kompakt und in einer Anwendung für die Gemeinde gegossen. Ja, der Autor stellte eben mit dieser Einleitung seiner zentralen Erörterung, wenn man so will, deren Ergebnisse voran. Und wir wollen noch einmal auf diese Verse hören. Da sagt er, lasst uns also festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet. Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde genauso wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Also noch einmal, der Autor stellte seiner zentralen theologischen Untersuchung deren Ergebnisse voran. Ja, schon in der Einleitung präsentierte er die Schlussfolgerung der noch kommenden Untersuchung. Was der Autor hier macht, das kennt man im Bereich wissenschaftlicher Arbeit als sogenannter Abstrakt. Ja, ein Abstrakt ist Bestandteil vieler umfangreicher wissenschaftlicher Arbeiten, ja, wie Diplomarbeiten, Dissertationen oder Habilitationen. Und so ein Abstrakt, der dient dem Leser dabei als eine Art Kurzzusammenfassung des Haupttextes. Häufig wird es dem Hauptteil der Arbeit vorangestellt, meist zwischen Vorwort und Haupttext. Und ein Abstrakt dient dann der Information. Ziel ist es eben, dem Leser hier einen möglichst schnellen Überblick über den Inhalt der vorliegenden Arbeit zu schaffen. Ja, Abstrakts helfen dem Leser, Informationen aus einer Arbeit zu ziehen, ohne sie komplett lesen zu müssen. Der Leser kann so entscheiden, ob die gesamte Arbeit bedeutsam für ihn ist. Also wie in einem Abstrakt stellte der Autor seine Schlussfolgerungen hier unserem Abschnitt, in den wir eben heute einsteigen, voran. Und wir haben beim letzten Mal eben diesen Abstrakt bereits gelesen. Das bedeutet, wir wissen eben vieles schon. Wir wissen, was uns heute im Hauptteil erwartet. Wir hörten schon, dass Jesus der überragende oberste Priester ist. Ein oberster Priester, der alle Himmel durchschritten hat und der sich eben jetzt schon bei Gott befindet. Und dass dieser oberste Priester auch dahingehend besonders ist, dass er Mitgefühl mit unseren Schwächen haben kann. Und dass er auf die Probe gestellt wurde und dass er diese Probe bestanden hat. Und dass durch ihn Gottes Thron für uns zum Gnadenthron geworden ist, zu dem wir uns mit Zuversicht nahen können. Aber das, was wir bisher wissen, ja, stützt sich lediglich auf die Schlussfolgerung des Autors. Ja, wir haben seine eigentliche Argumentation noch nicht überprüft. Wir wissen aktuell noch nicht, ob seine Schlussfolgerungen berechtigt sind. Ja, wie beim Abstrakt einer wissenschaftlichen Arbeit gilt es eben, die behaupteten Ergebnisse zu überprüfen. Ja, wie kommt der Hebräerbriefautor dazu, Jesus einen überragenden obersten Priester zu nennen? Also schauen wir uns heute Morgen seine Argumentation genauer an. Und in dem heutigen Teil, Kapitel 5, Verse 1 bis 10, geht es dem Autor dabei zunächst darum, er will nachweisen, dass Jesus Christus von Gott eingesetzter hoher Priester ist. Die Besonderheiten dieses Hohepriestertums, die wird er dann später noch darlegen. Hier geht es ihm darum, deutlich zu machen, Jesus Christus ist der von Gott eingesetzte hoher Priester. Zunächst sagt er uns dabei etwas über den Hohepriester des Alten Testaments. Er nennt dort einige grundsätzliche Qualitäten, die ein Hohepriester aufweisen musste. Das betrifft die Verse 1 bis 4. Und ausgehend hiervon weist der Autor dann anschließend das Hohepriestertum von Jesus Christus nach. Er macht deutlich, warum aus seiner Sicht dieser Jesus Christus der eingesetzte Hohepriester des Gottesvolkes ist. Das betrifft dann die Verse 5 bis 10. Und er wählt für seine Argumentation einen sogenannten Chiasmus, eine besondere Struktur. Und ich habe euch das eben hier einmal auf diesem Zettel abgedruckt. Da könnt ihr diese Struktur, denke ich, ganz gut nachverfolgen. Jesus Christus als der Hohepriester des Volkes Gottes. So lautet heute Morgen unser Thema und wir kommen zum ersten Punkt. Punkt 1 heute Morgen, die üblichen Anforderungen an die Person des Hohen Priesters im Alten Testament. Ich lese uns noch einmal die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum Hohenpriester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Also, der Autor argumentiert hier für die Hohepriesterschaft Jesu. Ja, das ist die Aussage, die er hier in unserem Predigtext untermauern will. Und zunächst also Anmerkungen über die allgemeinen Qualifikationen für dieses Amt. Also, was kennzeichnet einen Hohenpriester grundsätzlich? Der Autor nennt hier drei wesentliche Aspekte. Ja, das einmal die Funktion oder die Aufgabe des Hohenpriesters, dann seine Fähigkeit zum Mitgefühl, man könnte sagen seine Empathie und schließlich seine Berufung durch Gott für dieses Amt. Ja, diese Aspekte wollen wir der Reihe nach angucken. Also zunächst Funktion oder Aufgabe des Hohenpriesters. Im Vers 1 lesen wir davon. Und da sagt er eben, ein hoher Priester ist einer, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt ist. Und er beschreibt auch den Auftrag. Der Auftrag ist eben, vor Gott für sie einzutreten, ja konkret für ihre Sünden Opfer und Gaben darzubringen. Jeder hoher Priester wurde als Vermittler zwischen Gott und seinem Volk eingesetzt. Der hohe Priester war der Vertreter des Volkes. Er sollte das Volk vor Gott repräsentieren, ja für das Volk Gott gegenüber handeln. Und dabei war der Hohepriester einerseits eben Mitmensch, er war ein Volksgenosse, einer aus dem Kreis der Mitmenschen. Aber andererseits war er eben auch einer aus diesem Kreis herausgerufene, ja einer zum Priesterdienst ausgesondert, jemand, der besonderen Verhaltensmaßstäben unterworfen war. Ja, 3. Mose 10, da lesen wir beispielsweise von besonderen Priesterpflichten. Ja, also für einen Priester im Allgemeinen und für den Hohenpriester ebenso galten besondere Verhaltensmaßstäbe. Ja, er musste anders handeln, sich anders verhalten als das gewöhnliche Volk. Er musste die Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Und die Hauptaufgabe dieses Hohepriesters war eben der Sühnedienst für das Volk. Ja, er sollte für die Sünden des Volkes opfern, sollte sich für das Volk verwenden. Ja, ihm war es übertragen, hier für das intakte Verhältnis zwischen Gott und dem Volk zu sorgen. Also die erste übliche Anforderung an einen Hohenpriester es ist jemand, der sich für das Volk Gottes einsetzt. Einsetzt dadurch, dass er die vorgeschriebenen Opferhandlungen vollzieht und so für Sühnung sorgt. Für ein ungetrübtes, fortdauerndes Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. In den Versen 2 und 3 lesen wir dann von der nächsten Anforderung. Ja, dort ist die Empathie des Hohepriesters angesprochen. Seine Fähigkeit zum Mitgefühl. Ja, da heißt es, er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sündenopfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Ein Hohepriester, der konnte für seine Mitmenschen Verständnis aufbringen, weil er eben selbst ein Mensch war. Ja, weil er selbst ein fehlender Sünder war. Er kannte die Sünde und die Kraft der Sünde aus eigener, leidvoller Erfahrung. Und von daher konnte er Sündern mit einer gewissen Nachsicht begegnen. Und als Sünder musste er eben auch für sich selbst Opfer bringen. Also die zweite übliche Anforderung an einen hohen Priester war, dass es jemand sein musste, und das brachte sein Menschsein schließlich mit sich, der Nachsicht mit Sündern haben konnte, weil er eben selbst, ich sagte schon, Sünder war. Ja, jemand, der mit Verständnis auf Hilfe suchende Sünder reagierte, der sie eben nicht ärgerlich von sich stieß, sondern der ihnen gerne half, weil er eben aus eigener Erfahrung wusste, wie es uns ergeht. Und in Vers 4 nennt der Autor dann die letzte Anforderung. Dort ist von der göttlichen Berufung für dieses Amt die Rede. Zunächst negativ und dann positiv. Das heißt, niemand kann sich eigenmächtig zum Hohenpriester machen, sondern positiv, man muss von Gott zu dieser ehrenvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Hohepriester konnte eben nicht jeder Israelit werden. Für dieses Amt konnte man sich nicht bewerben. Niemand konnte sich in dieses ehrenvolle Amt hineindrängen. Der Hohepriester konnte grundsätzlich nur der werden, der von Gott hierzu berufen wurde. Und diese Berufung war im Alten Bund Aaron und seinen Söhnen vorbehalten. Ja, wir lesen von dieser Berufung in 2. Mose 28. Dort heißt es, weiter sagte der Herr zu Mose, rufe Aaron und seine Söhne Nadab und Abihu, Eleazar und Itamar zu dir. Ich sondere sie aus den übrigen Israeliten aus, damit sie mir als Priester dienen. Also nur Aaron und seine Söhne hatte Gott im Alten Bund zum hohen Priesterdienst berufen. Sie und niemanden sonst. Ausnahmen mag es für besondere Persönlichkeiten gegeben haben, also Ausnahmen dahingehend, dass es sein kann, dass auch andere Opfer dargebracht haben, aber grundsätzlich galt, ohne göttliche Berufung wurde niemand hoher Priester. Und jeder, der sich dieses Amt ohne Berufung anmaßte, der wurde bestraft. Ja, denken wir an König Usia in 2. Mose 26. Von ihm wird berichtet, dass er im Tempel Weihrauchopfer darbrachte und der Herr schlug ihn daraufhin mit Aussatz. Also die dritte übliche Anforderung an einen hohen Priester, es ist jemand, der von Gott selbst in dieses Amt berufen wurde. Göttliche Berufung, mitfühlendes Verständnis, sühnender Dienst für die Mitmenschen. Das waren die Anforderungen an jeden hohen Priester, die Qualifikationen, die jeder hohe Priester mitbringen musste. Und im weiteren Verlauf nun wendet der Autor diese allgemeinen Kriterien auf Christus an. Jesus Christus als der Hohepriester des Volkes Gottes, Punkt 2 heute Morgen, die besondere und überragende Erfüllung dieser Anforderungen in der Person des Sohnes. Ich lese uns noch einmal die Verse 5 bis 10. Dort schreibt der Autor, genauso war es auch bei Christus. Er hatte sich nicht selbst angemaßt, hoher Priester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. An einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum Hohenpriester ernannt, zu einem Hohenpriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Also, sühnender Dienst für die Mitmenschen, mitfühlendes Verständnis, göttliche Berufung. Diese drei Merkmale, so sagt es der Autor, finden sich auch bei Jesus Christus in ganz besonderer, ja in überragender Weise. Der Autor macht das dadurch deutlich, indem er eben diese Merkmale jetzt der Reihe nach durchgeht und an Christus nachweist. In der Person Christi nachweist, Schritt für Schritt. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Oder den Chiasmus vor Augen, eben von innen nach außen. Angefangen bei seiner besonderen göttlichen Berufung, von der eben hier auch in Bezug auf Aaron die Rede war, dann über sein besonderes Mitgefühl und zuletzt bis hin zu seinem besonderen Opferdienst. Und wie bisher im Hebräerbrief finden wir in dieser Darstellung hier beides: Kontinuität und Diskontinuität. Ja, einerseits ist eben dieses hohe Priestertum Jesu mit dem Hohepriestertum des Alten Testaments vergleichbar. Ja, es gibt da ganz deutliche Parallelen. Aber andererseits ist es auch eindeutig von diesem Priestertum zu unterscheiden. Eben darum, weil es eindeutig über die alttestamentliche Vorschattung hinaus reicht. Ja, das Hohepriestertum Christi überragt das alttestamentliche Hohepriestertum bei Weitem. Nun lasst uns das noch angucken. Also, zunächst die besondere Berufung von Jesus Christus in das Amt des Hohepriesters. Davon schreibt er in den Versen 5 und 6. Ja, er bringt da auch zum Ausdruck, dass Christus sich dieses Amt nicht angemaßt hat, sondern dass ihm dieses Amt, die Würde dieses Amtes verliehen wurde. Eben auch verliehen wurde von Gott. Und er bringt hier dann zwei Zitate. Einmal, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von derselben priesterlichen Ordnung, Melchisedek. Also Jesus hat sich dieses Amt nicht angemaßt. Er suchte nicht seine Ehre, nicht seine eigene Verherrlichung, sondern er wollte den Vater verherrlichen. Und der Vater hat ihn dann wiederum dafür verherrlicht. Hebräer 2, Vers 9 hatten wir gelesen, aber wir sehen, wie Jesus, der für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, wegen seines Sterbens mit Ruhm und Ehre gekrönt worden ist. Also der Vater hat ihm die Würde des hohen Priesteramtes verliehen. Diese positive Beschreibung seiner Berufung durch die beiden Psalmzitate ruft Kapitel 1, Verse 1 bis 2 in Erinnerung. Ja, da war eben von Gott die Rede, oder genauer vom sprechenden Gott oder vom Reden Gottes. Ja, da hieß es, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ja, und hier ist es eben Christus, der eben von Gott durch Gottes Reden zum Priester berufen wird, in das Priestertum eingesetzt wird. Im Alten Bund, wir hatten davon gehört, wurden Aaron und seine Söhne über Mose zum Hohepriesteramt berufen. Christus demgegenüber wurde hier durch ein direktes Sprechen Gottes berufen. Ja, was Gott persönlich zu Christus gesagt hat, wird hier eben durch diese beiden Schlüsselpsalmen ausgedrückt. Psalm 2, Vers 7 und Psalm 110. Ja, beide Psalmen sind uns in der Analyse des Hebräerbriefes schon begegnet. Der Autor zitierte beide schon in Kapitel 1. Das Zitat aus Psalm 2, Vers 7 brachte er in Kapitel 1, Vers 5. Und in Kapitel 1, Vers 13 fanden wir ein Zitat aus Psalm 110. Nicht das, was wir hier haben, aber ein anderes aus diesem Psalm. Das hier stehende Zitat aus Psalm 110 spricht ausdrücklich von Priesterschaft. Ja, du sollst für alle Zeiten Priester sein, heißt es dann. Demgegenüber spricht das Zitat aus Psalm 2, Vers 7 nicht von Priesterschaft. Er spricht von der Sohnschaft. Aber dennoch bringt der Autor hier beide Zitate. Warum macht er das? Nun, er gebraucht hier eine rabbinische Technik, die verbale Analogie. Er verbindet hier beide Psalmen durch identische Elemente. Beide Psalmen enthalten eine Erklärung Gottes in der zweiten Person. In beiden Psalmen heißt es, du bist. Ja, das wird jetzt in der Übersetzung hier nicht so deutlich. Aber in beiden Psalmen heißt es, du bist. Und in beiden Psalmaussagen sagt Gott Jesus etwas zu. In Psalm 2 eben die Sohnschaft und in Psalm 110 die Priesterschaft. Und durch die Verknüpfung beider Stellen macht der Autor hier eben deutlich, der erhabene und menschgewordene Sohn Gottes ist auch der von Gott eingesetzte hohe Priester. Es handelt sich um ein und dieselbe Person. In Kapitel 1, Vers 5 leitet eben das Zitat aus Psalm 2, Vers 7 den Abschnitt Kapitel 1, 5 bis 10 ein. Ja, das ist der Abschnitt, der nach der Eingangsouvertüre sozusagen die dort behauptete göttliche Sohnschaft des Sohnes beweist. Und hier an dieser Stelle betont dieses Zitat eben die Einsetzung des Sohnes als hoher Priester. Zu dem Zeitpunkt nämlich, als der Sohn seinen Erdenlauf vollendet hatte, als der erhabene Gott den gekreuzigten Jesus zum Herrn und Christus erhöht hat. Da denken wir an das, was Dominik uns vorgelesen hat, Apostelgeschichte 2, Vers 36. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Also die Verbindung dieser beiden Zitate hier ist wohl überlegt. Psalm 2, Vers 7 ruft die Argumentation von Kapitel 1, Verse 5 bis 13 Erinnerung, die Überragenheit des Sohnes und die durch ihn erwirkte Errettung. Und dieses Zitat lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit seiner Intronisierung in Auferstehung und Himmelfahrt. Und Psalm 110 zeigt dabei eben, dass Jesus direkt von Gott zum Hohenpriester berufen wurde. Also, Jesus ist wie die Hohepriester des Alten Testaments von Gott berufen worden. Aber er ist in einem anderen Sinn als diese berufen worden, in einem weitaus herrlicheren Sinn, in einer überragenden Art und Weise. Ja, bei Aaron und seinen Söhnen geschah es durch Regelungen des Gesetzes, hier aber durch die persönliche Berufung, durch das persönliche Sprechen des erhabenen Gottes zum Sohn. Weiter lesen wir dann von der Fähigkeit von Christus, der Fähigkeit seines Mitleidens, von seiner Empathie in den Versen 7 bis 8. Dort heißt es, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Also jeder oberste Priester des Alten Testaments konnte seinen Brüdern und Schwestern mit Verständnis begegnen, eben weil er selbst ein Mensch war. Diese Form des Mitfühlens, des Miterlebens, wird durch Christus hier noch weit übertroffen. Er ist der, der nicht nur nachempfinden kann, sondern er ist der, der am eigenen Leib jede Not selbst empfunden hat. Ja, er wurde ja auch selbst Fleisch. Er spürte die Sünde am eigenen Leib, aber mehr noch, er wurde von Gott eben in tiefes Leiden hineingeführt. In Not und Anfechtungen, wie sie ein normaler Mensch nicht ertragen könnte. Es ist nicht ganz klar, auf welche Situation der Autor hier anspielt, aber wahrscheinlich hat er hier die Begebenheit im Garten Gethsemane im Blick. Dort, als der Sohn sich eben seinem Kreuzestod gegenüber sah. Dort, wo er dreimal betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Ja, dort, wo er mit seiner Angst vor dem Tod rang, wo in der Versuchung stand, dem Kreuz aus dem Weg zu gehen und damit eben auch von Gott zu weichen. Dort war es sicher, wo er schrie, wo er unter Tränen betete, wo er flehte, Gott möge ihn aus der Gewalt des Todes befreien. Aber dort war es eben auch, wo er sich im Gehorsam dem Willen des Vaters unterwarf. Und wo er sich dann nach dem Gebet auch triumphierend erhob. Triumphierend, weil er die Gewissheit erlangt hatte, mein Vater hat mich gehört, er wird mich nicht dem Tod preisgeben. Der Tod hat keine Macht über mich, ich werde auferstehen. Doch was bedeutet hier diese Aussage im Vers 8? Inwiefern musste der Sohn durch Leiden lernen, gehorsam zu sein? Zunächst, was bedeutet die Aussage nicht? Sie bedeutet nicht, dass der Sohn jemals ungehorsam war. Ja, die Heilige Schrift betont durchgängig, dass Jesus Gott immer gehorsam war, zu jeder Zeit. Wir werden diese Aussage verstehen, wenn wir einmal im Vers 9 schauen. Dort ist davon die Rede, dass Jesus durch sein Leiden vollkommen gemacht ist. Hier können wir auch fragen, Jesus war doch der Sohn Gottes, war er nicht immer schon vollkommen? Und wieder antworten wir natürlich, die Heilige Schrift betont durchgängig seine Vollkommenheit. Aber was an beiden Stellen im Blick ist, ist Folgendes. Der Sohn kam in diese Welt, um Gottes Plan zu erfüllen. In Hebräer 10, Vers 5 lesen wir, darum sagte Christus, als er in die Welt kam, zu Gott, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, aber du hast mir einen Leib gegeben. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht, da habe ich gesagt, hier bin ich Gott. Ich will tun, was du von mir verlangst, wie es in den Heiligen Schriften über mich vorausgesagt ist. Und was ist dort in den Heiligen Schriften über ihn vorausgesagt? Über den Sohn? Antwort, sein stellvertretendes Leiden und Sterben. Denken wir an Jesaja 53. Und so kam der Sohn in die Welt und musste in leidvollen Situationen lernen, was es heißt, Gott gehorsam zu sein. Beispielsweise dort im Garten Eden. Er musste das volle Maß der Erfahrung machen, das nötig war, um unser Stellvertreter sein zu können. Er lernte als Sohn gehorsam, insofern er auch im Leiden beim Vater blieb. Ja, insofern er eben auch in dieser extremen Situation Ja zu seinem himmlischen Vater sagte, indem er dessen Plan dem Kreuz eben nicht auswich. Und in diesem Bleiben beim Vater gründet sich auch die Vollkommenheit von Vers 9. Denn indem er im Willen des Vaters blieb, wurde er unser vollkommener hoher Priester. Wurde er zu dem, der uns vor Gott vertreten kann. Und zu dem, der unsere Situation bis in alle Einzelheiten nachempfinden kann. Ja, jeder alttestamentliche Hohepriester konnte mit Sündern mitfühlen. Aber dieses Mitgefühl, diese Empathie wurde durch Jesus weit übertroffen. Dieser neue Hohepriester überragt das alttestamentliche Schattenbild bei Weitem. Er ist der, von dem es in Kapitel 2, Vers 17 hieß, deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Ja, diese Erprobung macht ihn wirklich ja, zum vollkommenen obersten Priester für uns, der uns und unsere Not bis ins Tiefste versteht. Also auch hier wieder Kontinuität, Ähnlichkeit zwischen dem alttestamentlichen hohen Priestertum und dem des Christus und Diskontinuität, Verschiedenheit. Christus überragt das alttestamentliche Schattenbild. Und nun zuletzt sein sühnender Dienst für seine Mitmenschen. Von diesem lesen wir in den Versen 9 und 10. Das ist doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum Hohenpriester ernannt, zu einem Hohenpriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Aufgabe eines jeden Hohenpriesters war, zwischen Gott und Volk zu vermitteln, das Volk zu vertreten und für die Sünden des Volkes zu opfern, ein intaktes Verhältnis zwischen Gott und Volk herzustellen. Und genau dieses findet sich auch bei Christus. Er bringt durch seinen Priesterdienst all denen das Heil, die ihm gehorchen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Aber bei aller Ähnlichkeit zum Hohenpriestertum des Alten Bundes, auch hier wieder ein wichtiger Unterschied. Der Dienst des Sohnes vermittelt, wie wir hier lesen, ewiges Heil. Ja, nicht nur zeitliches Heil. Ja, der alttestamentliche Hohepriester konnte kein beständiges Heil vermitteln. Er musste wieder und wieder Opfer bringen. Darauf wird der Autor später noch einmal eingehen. Der Hohepriester Jesus Christus demgegenüber bringt seinen Leuten ewiges, beständiges Heil. Sein Dienst ist abgeschlossen. Ja, er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Er ist ein Hohepriester nach der priesterlichen Ordnung Melchisedeks. Liebe Geschwister, ich sagte es eingangs, der Autor will in diesen Versen eines deutlich machen. Jesus Christus ist der von Gott eingesetzte hohe Priester. Ja, sein Amt ist es, Sündenvergebung zu erwirken. Er hat die Fähigkeit, in ganz besonderer Weise Sündern mit Mitgefühl zu begegnen. Und er ist von Gott in seinen Dienst berufen worden. Und obwohl er die Besonderheiten dieses Priestertums des Sohnes jetzt in den kommenden Kapiteln darlegen wird, schon hier wird dessen Besonderheit, dessen Einzigartigkeit überdeutlich. Schon hier wird klar, das Hohepriestertum Jesu überragt das alttestamentliche Schattenbild. Was dieser Abschnitt für die Hebräer bedeutet haben wird, sie bekamen hier vor Augen geführt, dass Jesus Christus der wahre Hohepriester ist. Und das wird für sie sicherlich eine Überraschung gewesen sein. Später lesen wir davon, denn ja, Jesus war ja kein Aaronit, ja, war ja kein Nachkomme Aarons. Also eigentlich konnte er von seiner Abstammung her ja kein Hohepriester sein. Aber dennoch, sie bekommen hier vor Augen geführt, dass Jesus der wahre Hohepriester ist. Und sie sollten eben erkennen, Jesus Christus ist der bevollmächtigte Repräsentant. Dieser erhabene Sohn ist der Hohepriester. In ihm besteht die Vergebung. Und er ist es, der mit uns fühlt. Aufgrund seines eigenen Leidens kann er uns in jeder Situation verstehen. Und das war für die Hebräer ja sehr, sehr wichtig, weil sie sich ja großen Leiden gegenüber sahen. Ich meine, diese Verse werden sie ermutigt haben, bei Christus zu bleiben, ihm eben nicht den Rücken zu kehren, sondern im Leiden und in der Verfolgung auszuharren. Andere hingegen wird der Text als Warnung erreicht haben. Ja, denen eben, die im Begriff standen, das Bekenntnis zu Jesus Christus zu verlassen. Und wir, auch wir sollen und können durch diese Verse erkennen, Jesus Christus ist von Gott als hoher Priester bestellt. Er bringt uns die Vergebung, er fühlt mit uns. Und so lasst uns alle bei Christus bleiben, eben auch dann, wenn wir angefochten sind. Er wird uns im Glauben bewahren, wenn wir uns ihm im Gehorsam unterstellen. Er möge es tun. Amen. Wir singen jetzt die letzten Verse von 1 ist Not, 318.